Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich hatte mal einen Mentor, der hat mir gesagt, Erich, wenn du predigst oder lehrst oder so, bis zu einem Drittel der Zeit solltest du einsetzen, um Leute zu vermitteln, warum es wichtig ist, dir zuzuhören. Warum das Thema, über das du redest, relevant für sie ist und sie abholen. Mit manchen Themen braucht man das nicht. Heute werden wir mit zwei Füßen direkt reinspringen, weil es geht um Let's Talk About Sex, Baby. Habe ich heute Aufmerksamkeit? Gut. Somit hätten wir ein Drittel rum. Ich habe noch eine Minute. Nein, okay. Designed by God. Mit so vielen Dingen würde ich mal sagen, gerade wenn man Problemfelder sieht, wo so viele Menschen Probleme haben, Schwierigkeiten damit haben, ihr kennt das gelbe Seitenprinzip. Ruf jemand an, der sich damit auskennt. Und Jesaja 33,3, die Telefonnummer von Gott, ruft mich an in der Not und ich will euch erretten. Ich sage mir, hey, vielleicht sollte man in diesem ganzen Bereich mal jemand fragen, der sich auskennt. Der Bescheid weiß, der uns kennt. Das Problem, das wir in manchen Bereichen und gerade auch dem Bereich Sexualität haben unter Christen, ist, es wird auf eine moralische Ebene gezogen. Und es geht um Sexualmoral und es geht um Moral. Also es geht um einen Verhaltenskodex, der eingefordert wird, damit man ihn einhält. Jetzt weiß ich, also ich meine, wenn ich mich hier so umgucke, fast alle, die jetzt noch hier drin sitzen, sind durch die Pubertät durch. Ich in der Pubertät hatte es nicht so mit Verhalten, also Verhaltenskodex. So, es gibt so eine gewisse Grundrebellion in bestimmten Altersstufen, die auch sehr gut ist, die zur Entwicklung eines Menschen dazugehören. Aber was mir gefehlt hat in dieser Zeit und was mir lang gefehlt hat, ist nicht ein Verhaltenskodex, sondern ein Verständnis für etwas. Weil Verständnis holt mich ab. Jetzt, manche Leute fangen sehr früh an, ihr Verständnis auf eine gute Basis zu stellen. Weil da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist zwar ein bisschen dick, aber es lest sich unglaublich gut. Da sind eine Menge Antworten drin. Und in Sprüche 29,18 steht, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Jetzt könnte man sagen, ja, wo keine Offenbarung ist, wo man nicht wirklich Bescheid weiß, ist es gut, wenn es eine Regel gibt, wenn man sich ans Gesetz hält. Ich wollte mal drauf gucken, eben, was bedeuten diese Worte? Offenbarung bedeutet in dem Kontext sowas wie hinter die Kulissen schauen, den Hintergrund erkennen. Es bedeutet so etwas wie verstehen, wie etwas funktioniert. Ein Verständnis zu entwickeln, eine Vision für etwas zu haben. Das ist das, was da steht. Eine Vision haben für etwas. Und er fragt, sind wir jetzt schon vom Thema weg? Wir wollen doch über Sex reden. Wir sind vollkommen im Thema. Aber erwartet keine Moralpredigt. Ich möchte ein Verständnis wecken. Ich möchte eine Vision wecken für Sexualität. Offenbarung bedeutet ein Ziel verfolgen. Und das Wort, das dann für Gesetz dasteht, im Hebräischen ist Torah. Und Torah ist eigentlich, umarmt dieses Wort Offenbarung. Weil Torah, würde man sagen, das ist das Gesetz. Und wenn wir Gesetz hören, dann ist es Regel. Regel und Strafe. Aber Torah redet mehr über Gesetzmäßigkeiten. Es gibt das deutsche Grundgesetz, da haben Leute sich zusammengesetzt, dann gibt es das Verkehrsgesetz. Wenn du 19 Kilometer zu schnell fährst, dann kostet es 20 Euro und keinen Punkt. Wenn du 21 Kilometer zu schnell fährst, dann kostet es 80 Euro und einen Punkt. Das ist Gesetz, das sind Regeln. Aber Torah spricht eigentlich über Gesetzmäßigkeit, Naturgesetz. Weil wir versuchen es unsere Kinder von Kleof beizubringen. Also, Mimi war gerade verkleidet im Kindergarten als Eulette. Leute, die Kinderfernsehen gucken, wissen, wovon ich rede. Die anderen meinen, hä? Das sind die Pyjama-Helden. Ne? Das sind so Kinder und dann, wenn sie zum Superheld werden, haben sie ein Pyjama an. Und Eulette ist eine kleine Eule dann, die hat dann so Flügel dran und die kann fliegen. Jetzt hat sie sich verkleidet als Eulette. Und wir waren sehr, sehr streng mit ihr und sagen, diese Flügel bedeuten jetzt nicht, du kannst fliegen. Wenn du irgendwo runterspringst und erwartet, du fliegst jetzt, das passiert nicht. Auch wenn du jetzt Flügel hast. Es gibt ein Naturgesetz, okay, da rede ich nicht ganz mit meinen Kindern, aber in die Richtung. Es gibt so etwas wie Schwerkraft. Und Schwerkraft bewirkt nun mal, dass alles, was man hochwirft, auch wieder runterkommt. Und dann haben wir darüber geredet, dass man auf dem Mond viel höher springen kann, weil Gravitation, Masse abhängig ist und so. Das hat es ja interessiert zugehört. Ich glaube nicht, dass es kapiert hat. Aber ich versuche meine Kinder so etwas beizubringen. Warum? Ich möchte nicht, dass sie sich verletzen. Ich möchte nicht, dass er irgendwo versucht, jetzt runterzuspringen. Ich habe doch Flügel oder mal. Boom. So. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe mit ihr nicht über Pegasus und so gesprochen. Also. Icarus, nicht Pegasus, Icarus heißt er. Irgendwo muss man dann schon die Bremse einlegen, auch als Lehrer. Und Torah, die Juden verstehen die Torah genau als das. Als eine Erklärung der Ordnung Gottes. Und was der Vers sagt, hey, wenn keine Offenbarung, keine Zielausrichtung, keine Vision für etwas da ist, dann verwildert ein Volk, dann stürzt etwas ab. Aber da, wo man in der Ordnung Gottes bleibt, in der Schöpfungsordnung, in dem, was er damit will, bleibt, da fließt Segen. Und es hat mit Regeln nichts zu tun. Man könnte auch übersetzen Instruktion, Anleitung. Oder auch Lehre. Und die Wortwurzel von Torah Dieses Wort bedeutet einen Pfeil ins Ziel schicken. Wie ein Bogenschütze ein Ziel anvisiert und einen Pfeil dann dahin schickt und das Ziel trifft, das ist die Wortwurzel von Tora. Ein Ziel zu erkennen und mich dann darauf auszurichten, dort zu enden. Und von dem aus gesehen, wenn man sage, guck mal da drauf, was die Bibel über Sexualität sagt und wo es anfängt. Absolut grundlegend für uns hier. Vineyard Speyer, wir sind eine Gemeinschaft, wir glauben an einen Schöpfergott. Wer einen hohen Drang hat, das zu diskutieren, kann mich gerne persönlich ansprechen, weil wenn ich das fast jetzt aufmache, sitzt man nächste Woche noch da. Wir glauben an einen Schöpfergott. Wir glauben nicht an den Gott Zufall und wir glauben auch nicht an den Gott Natur. Oh, die Natur hat das so gut gemacht. Warum? Ich hatte im Gymnasium so die letzten 3 Jahre, ich hatte Physik und Mathe als Hauptfächer, nicht Biologie. Weil Physik und Mathe erzählt mir, Wahrscheinlichkeitsrechnung mäßig, vergesst manche Dinge, und Physik sagt mir, lässt du ein System unbeeinflusst, geht es immer von der Ordnung ins Chaos, nie von dem Chaos in die Ordnung. Nur die Biologen versuchen mir zu erzählen, nee, die Physiker und die Mathematiker haben alle einen Hirnschuss. Lässt man etwas nur genug Zeit, dann geht es von dem Chaos in die Ordnung. Ganz normal. Und dann entwickelt es sich von da aus über Mutation und Selektion weiter, also über Zufall. Wenn ein Mathematiker da drauf schaut, meint er, ja, dann fange ich mal an Lotto zu spielen, also gebe jetzt mal einen Lottoschein ab und bestell mal schon mal den Ferrari. Weil, ehrlich gesagt, Menschen, die an Evolution glauben, wenn es um Glauben geht, sollen die mir mal die Hand auflöschen. Wenn Glauben wirklich so ein Schlüssel im Reich Gottes ist, wenn ich so einen Glauben hätte, wenn ich solche Wahrscheinlichkeiten umarmen könnte, wenn ich das umarmen könnte, allein wird Deutschland auf den Kopf stellen. Das sind voll die Glaubenshelden. Wir glauben an den Schöpfergott. Wir glauben, dass die Welt geschaffen ist. Wir glauben, dass Menschen geschaffene Wesen sind. Gibt es aber einen Schöpfergott, dann gibt es eine Schöpfungsordnung. Dann hat sich Gott etwas gedacht, dann ist eine Ordnung dahinter. Komischerweise, alle, wenn man so wissenschaftshistorisch guckt, alle wirklichen Durchbrüche in der Wissenschaft waren von Leuten, die eine Schöpfungsordnung umarmen. Juden, Christen, Muslime. Was haben die alle gleich? Sie glauben an einen Schöpfergott und dass ein Gott hinter einer Ordnung steht und wir jetzt herausgefordert sind, diese Ordnung zu erkennen. Wenn es einen Schöpfergott gibt und da eine Schöpfungsordnung dahinter steht, dann sind wir Menschen geschaffene Wesen. Eine Sache, die mir unglaublich geholfen hat in meiner Identitätsfindung, ist, als ich das umarmen konnte und sagen konnte, hey, meine Eltern haben mich nicht geplant, ich war ein willkommener Zufall, aber Gott hat mich gewollt. Ich bin kein Kind des Zufalls, ich bin kein Zufall. Es gab mal eine Welt ohne mich und die hat Gott nicht so gefallen wie eine Welt mit mir, deshalb hat er mich geschaffen. Und das gilt für jeden hier. Es gab mal eine Welt ohne dich, die mochte Gott nicht so wie die jetzt mit dir. Deshalb gibt es dich. Menschen sind geschaffene Wesen. Und Gott schuf den Menschen mit einem Ziel vor Augen. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte einen Bruch. Nämlich die ganze Schöpfung sagt, und Gott sprach und er schuf und Gott machte. Und bei Menschen sehen wir ein reflektierter Gedanke dahinter. Weil Gott spricht mit sich selbst in seiner Dreieinigkeit und sagt, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Das ist bei der ganzen Schöpfung der einzige Punkt, wo die Bibel uns erklärt, warum Gott etwas gemacht hat. Uns hat er gemacht, sich zum Gegenüber. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Das heißt, hier 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt konkret, wenn man da mal einsteigen, warum Gott, wie Gott den Menschen gemacht hat, dann sagt er, lasst uns ein Gegenüber schaffen. Und er schafft den Menschen. Und er sagt, dann der Mensch, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er schuf den Menschen und er schuf ihn, den Menschen, als Mann und Frau. Jetzt, ich weiß, es ist philosophisch herausfordernd. Wenn ich diesen einen Vers mal ein bisschen unter die Lupe nehme, dann heißt hier, Gott schuf den Menschen. Einen Moment, brauche ich noch ein Fremdwort? Ich darf nämlich nur eins benutzen. Nein, ich brauche keins mehr. Singular. Den Menschen, nicht die Menschen. Er schuf den Menschen. Im Bild Gottes schuf er Singular. Ihn, den Menschen. Und er schuf sie als Mann und Frau. Das ist ein Gedanke, den müsst ihr festhalten, der wird noch unglaublich wichtig. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Wenn wir dann nämlich mal reingucken in 1. Mose 2, die sogenannte zweite Schöpfungsgeschichte, da wird es etwas detaillierter. Da heißt, hey, Gott sprach, lass uns Menschen machen, okay. Und er sprach, dann hat er den Menschen angeguckt, hat gemeint, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und dann heißt, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trägt, den der Mensch ihm gebe. Was passiert hier gerade? Es gibt einen Menschen gerade. Und Gott sagt, oh, das ist nicht gut, dass der allein ist, der Mensch. Der braucht ein Gegenüber. Warum brauchen der ein Gegenüber? Ich meine, hallo, wer von euch ist gern allein? Was brauche ich ein Gegenüber? Ich genüge mir selbst sehr wohl. Das Charmante, wenn man keinen Gegenüber hat, ist, niemand, der widerspricht. Ich liebe es, Recht zu haben. Wenn ich mit mir allein bin, habe ich immer Recht. Super Sache, ole ole. Warum ist es nicht gut, dass ein Mensch allein ist? Wenn Gott zu sich selbst sagt, lasst uns Menschen machen, wie kann dann einer, der allein ist, ein Bild von Gott sein? Da versagt das System. Ein einzelner Mensch kann kein Bild Gottes sein, wenn Gott in sich Gemeinschaft ist. Dann braucht der Mensch, um ein Bild Gottes sein zu können, Gemeinschaft, die Gott reflektiert. Oder er kann nicht Gott reflektieren. Und genau das sagt Gott hier. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Komm, probieren wir es mal mit ein paar Viecher. Dann muss ich, vielleicht passt doch was. Der Hund, der beste Freund des Menschen. Theologisch gesehen sehr fragwürdig. Weil Adam, der erste Mensch, Adam ist aber auch das Wort für Menschheit, Adam ist nicht der Name des ersten Mannes. Adam ist das Wort für Mensch. Wollte ich nochmal reinwerfen. Guckt sich die Tiere an, benennt sie, heißt übernimmt Verantwortung für sie und Autorität über sie und stellt dann fest, nichts dabei. Funktioniert nicht mit einem Tier. Und Gott sagt, alles klar, geh mal einen Schritt weiter. Die erste Vollnarkose der Weltgeschichte, weil Gott legte Adam in den tiefen Schlaf und operiert ihm eine Rippe raus. Was er dann, als er wieder aufwacht, als er aus der Narkose hochkommt, sieht, ist ein ausgebautes Rippchen. Das war jetzt bestimmt politisch nicht so ganz korrekt, oder? Können wir das nachher schneiden, sonst kriege ich Schwierigkeiten. Aber Gott bringt die Frau zu dem Menschen und die Reaktion des Menschen ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und wir hören zum ersten Mal diesen Anklang von wir gehören zusammen, das ist doch eins, das ist doch wie ich, das passt doch, das ist doch, das kann man doch nicht auseinandernehmen, das gehört doch zusammen. Genau wie Gott in seiner Dreieinigkeit nicht trennbar ist, sondern zusammengehört. Und dann sagt Gott darüber, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Wenn man theologisch drauf guckt, da sind sich alle Ausleger einig, ein Fleisch zu werden, eins zu werden. Jetzt sind wir beim Sex. Nur das Wort, das da im Hebräischen steht, heißt Echad. Die beiden werden einig. Echad. Dieses Wort taucht wieder auf in 5. Mose 6, Vers 4 im Schema Israel, dem hebräischen Glaubensbekenntnis. Höre Israel. Schema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, dein Gott, der Herr ist, und jetzt Luther übersetzt, der Einzige. Andere übersetzen, der Herr ist Gott allein. Aber dieses hebräische Wort Echad bedeutet Einigkeit, verschiedene Teile so zusammen, dass man sie nicht mehr auseinander dividieren kann, sondern dass eine Einheit bildet. Die Juden seit Jahrtausenden proklamieren diese Eigenschaft täglich als das Wesen Gottes. Echad. Und dieses Wort Echad steht zum ersten Mal in der Bibel, wenn es darum geht, dass Mann und Frau eins werden. Wenn wir uns also über Sex Gedanken machen und wenn wir uns über Sex Gedanken machen, dann hat es unglaublich viel damit zu tun, ein Spiegelbild Gottes zu sein. Eine Einheit zu Liebe unter uns, die Gott reflektiert. Darum geht es. Weil wir gucken, wozu hat Gott Sex geschaffen? Dann geht es darum, erstens mal, die Menschen dürfen eine Einheit leben und erleben, die ihn, die Gott reflektiert. Menschen dürfen mit Gott in einen Schöpfungsprozess einsteigen. Ich weiß nicht, also Eltern unter uns werden das kennen. Neues Kind ist da, die Verwandtschaft kommt und sagt, ach, guck mal, ganz der Papa, nee, ganz die Mama. Und komischerweise, das ist ungefähr in meinem Erleben 50-50. Das ist ziemlich schnurz. Die einen sagen ganz der Papa, die anderen sagen ganz die Mama. Gucken aufs falsche Kind. Aber Fakt ist, da ist ein Wiedererkennungswert der Eltern in den Kindern. Gott sagt ganz am Anfang, lass uns Menschen schaffen, uns zum Bilde. Meine liebe Frau und ich haben zwei Menschen geschaffen, uns zum Bilde. Durch die Gnade Gottes, kein Thema, aber wir dürfen dabei sein. Wir dürfen da, das ist Teil davon. Aber es ist auch ein prophetisches Zeichen, das eigentlich zeigen soll, erstens mal, wie Gott ist in unserer Einheit, in unserer Einigkeit. Zweitens aber, es ist ein prophetisches Zeichen auf Christus und die Gemeinde. Epheser 5,33 sagt es so. Paulus zitiert im Epheserbrief diese Stelle aus 1. Mose 2. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und die beiden werden eins werden, werden ein Fleisch werden. Und dann sagt er, dieses Mysterium ist groß, ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Und vielleicht muss ich einfach mal durch dieses Kapitel predigen. Ich liebe Epheser 5. Epheser 5, meiner Ansicht nach, ein in weiten Teilen extrem missbrauchter Text, weil er missbräuchlich ausgelegt wird. Für mich eine missbräuchliche Auslegung ist, wenn Epheser 5 genommen wird, der Text ist bekannt als die Haustafeln, weil es im familiären Kontext die Rolle des Mannes und die Rolle der Frau definiert und man da drauf guckt und sagt, ja, der Mann hat der Chef zu sein und denkt dann, er sollte die Frau unterdrücken. Und so, und darum geht es null. Und, aber wenn man Paulus zuhört, wo er rauskommt und sagt dann, wenn zwei eins werden, wenn sie sich einig werden, das Mysterium ist groß. Ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Epheser 5 ist ein Schauspiel, das wir leben sollen als prophetisches Zeichen für die Welt, wo der Ehemann Christus verkörpert und die Ehefrau die Gemeinde. Und diese Liebesbeziehung sichtbar gemacht wird, durch die Gemeinde, durch Familie, durch Und dann sagt Paulus, dieses Mysterium ist groß. Ich hasse es, wenn da übersetzt wird Geheimnis. Weil ein Geheimnis weiß jemand und verrät es nicht. Ein Mysterium ist etwas, was sichtbar ist für alle, aber keiner kann es erklären. Und so hat Gott in Ehe und Einheit zwischen Mann und Frau ein prophetischer Offenbarungscharakter geschenkt, von dem, wie er mit der Gemeinde umgeht und wie Gemeinde mit Jesus ist. Ich finde es fantastisch, ich liebe dieses Kapitel. Gott hat eigentlich Sexualität geschaffen, damit wir als Menschen eine Einheit erleben können, leben und erleben können, die uns Gott selbst zeigt. Die uns zeigt, wie Gott ist. Lass uns ein bisschen praktischer werden. Ich habe mit diesem Thema lang gerungen. Und ich habe so ein paar Grunderlebnisse gehabt, die mir jetzt nicht gerade in dem Fall, sondern im Generelle einen Drang in mir geweckt haben, sag mal es mal so, Dinge zu verstehen. Ist meine Veranlagung auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich so viel kaputt gemacht, teilweise Sachen, die mir richtig wichtig waren, dadurch, dass ich rumgefummelt habe und wusste nicht, um was es geht. Ich weiß noch, mein erster Gitarrenverstärker. Mein erster Verstärker, den ich mir gekauft habe, war ein schon damals relativ alter Röhrenverstärker. Fender-Nachbau, aber Hammer. Hätte ich das Ding heute noch. Aber ich in meinem technischen Grundverständnis gegen Null, denke mir, das Ding klingt nicht so, wie ich es will. Nämlich erst, wenn man es richtig aufdreht, fängt er an so zu klingen, wie ich will, aber dann ist er viel zu laut. Ich modifiziere mal den jetzt. Also aufgeschraubt, dran rumgelötet, ohne eine Ahnung zu haben, was ich da mache. Ja, es hat dann halt einen Schlag gegeben und sehr verbrannt gerochen, wie ich das nächste Mal das Ding eingeschaltet habe. Und dann war nichts mehr. Okay, der Brandgeruch war ungefähr 2-3 Wochen noch in der Wohnung. Aber ich habe da eine Grundentscheidung in meinem Leben getroffen. Wenn mir etwas wichtig ist, soll ich mich vorher erkundigen, was man macht. Und wenn ich so gucke, Sexualität ist zutiefst ein Teil von uns, weil Gott uns so geschaffen hat. Und wir als Menschen sind herausgefordert, erstens mal eine Offenbarung zu bekommen, nicht warum, sondern wozu Gott das geschaffen hat. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, brauchen wir eine Offenbarung, wozu Gott was gemacht hat. Und dann sind wir herausgefordert, zu lernen, in dieser Offenbarung zu leben. Okay? Dinge, mit denen Gott so über mich, mit mir gesprochen hat, als ich da zugange war. Eine Sache, und da bin ich super froh drum, das war so das Sexgespräch von meinem Vater mit mir. Eine Sache, und da will ich nicht ins Detail gehen, aber was bei mir rüberkam, es geht um Beziehung, nicht Befriedigung. Es geht um Beziehung. In einer egozentrierten Gesellschaft, die suggestiert, es geht immer nur darum, dass es dir gut geht und was dir gut tut und was du und du. Es ist eine ich-zentrierte Gesellschaft. Und dann wundern sie sich, warum Leute diskutieren, war der Sex gut? Wie sollte der gut sein? Du hast keine Ahnung. Du stellst dir was anderes vor, hast keine Ahnung von Elektronik und fängst auch rumzulöten. Und dann wunderschießt, dass er das Ding um die Ohren fliegt. Es geht nicht um Befriedigung. Es geht um Beziehung und gelebte Beziehung. Das Zweite, das Gott mir gezeigt hat, sehr klar ist, ich bin kein Opfer meiner Triebe. Warum sage ich das? Wir als Kinder Gottes sind berufen zu herrschen mit ihm. Der oder die Erste, die wir lernen zu beherrschen, ist uns selbst. Deshalb ist eine der Früchte des Geistes, Galater 5, Selbstbeherrschung. Eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Und entweder ich regiere mit Christus oder ich bin Opfer. Und ich sage, aber man kann doch nicht, man muss doch unser... Okay, Kollege Siegmund hat nicht geholfen. Freud führt so ziemlich alles zurück auf Sexualtrieb. Das hilft nicht wirklich. Es gibt Sachen, dass er... Hey, es gibt Sachen, da muss man einfach, das kann man nicht unter Kontrolle... Da, Opfer. Das ist Opferdenken, ihr Leute. Gott hat uns nicht als Opfer geschaffen. Gott hat uns geschaffen zu regieren. Was ist das Erste, was er Adam gibt, nachdem er ihn geschaffen hat? Einen Regierungsauftrag über die Schöpfung. Und wisst ihr was? Auch mein Körper ist Schöpfung und ich werde ihn regieren. Punkt. Es geht um Beziehung, nicht Befriedigung. Ich bin kein Opfer meiner Triebe. Und dann, das waren so Grundentscheidungen in mir. Was mir super viel geholfen hat, als Teenager, waren, ich habe Schwestern. Ich habe 3 Schwestern, sind überragend. Ich liebe meine Schwestern. Es gibt kaum tollere Frauen als meine Schwestern. Also eine schon, meine. Aber mit meinen Schwestern aufzuwachsen, als einziger Bruder, hat in mir etwas geboren. Ich nenne es den Prüglometer. Nämlich, ich habe mir dann vorgestellt, was würde ich machen, wenn ein Typ so mit meiner Schwester umgeht? Und wenn dann die Reaktion Prügel hochkommt, hatte ich ein Maß, was ich nicht mache. Und ich habe gesagt, hey, es hat mir super geholfen zu gucken, wenn ich auf eine ähnliche Situation von außen drauf gucken würde, und es wäre meine Schwester. Was wäre als Bruder meine Reaktion? Hat super viel geholfen. Aber dann kommen so Sachen, mit denen man sich beschäftigt. Und ich habe die Argumente inzwischen 1000 Mal gehört. Aber die meisten Argumente, die einem so im Kopf rumgehen, gehen zurück auf den, ich muss doch trotzdem irgendwie meine Triebe leben. Ist, aber wenn man sich lieb hat und wenn man sowieso mal vorhat zu heiraten und die Bibel spricht niemals über Sex vor der Ehe. Und das gehört doch zur Beziehung dazu und wenn man sich liebt, das gehört doch dazu. Was ist denn verkehrt, wenn man sowieso zusammenbleiben will, was ist denn verkehrt? Das dann auch zu leben. Und was ist denn verkehrt daran? Die Bibel sagt nichts über Sex vor der Ehe. Wisst ihr was? Das stimmt. Also habe ich angefangen, Gott zu fragen. Wie ist denn das? Wenn man sich aber lieb hat, noch nicht verheiratet ist, aber zusammenbleiben will und so. Wie ist denn das? Und komischerweise, Gott sag mir Lukas 15. Und ich, da steht doch, die Sache mit dem verlorenen Sohn. Und ich lese mal die Geschichte durch und Gott fängt an, über diese Geschichte mir die Antwort zu geben, die ich gebraucht habe. Und jetzt sind wir wieder, ich brauche keine Regel, ich brauche Offenbarung. Ich muss verstehen, wie Dinge funktionieren. Dann kann ich mich reingeben. Und Gott sagt mir, da, wo der verlorene Sohn den Vater verlässt, ist, wo er sein Erbe einfordert vor seiner Zeit. Und sagt, weil mein Argument war, aber Sexualität ist etwas Gutes, was du geschaffen hast, das willst du doch. Und Gott sagt, genau, aber es gibt eine Zeit dafür. Der verlorene Sohn hat etwas eingefordert, was ihm, und das stimmt, was ihm zustand. Was der Vater für ihn hat. Aber er hat es vor seiner Zeit gefordert. Und das hat einen Beziehungsbruch gebracht mit dem Vater. Das heißt, wenn ich etwas, was Gott für mich hat, vor der Zeit einfordere, trenne ich mich damit vom Vater, weil ich nicht mehr in seinem Wille bin. Das hat für mich auf einmal unglaublich Sinn gemacht. Und dann ist mir eben aufgefallen, ja, die Bibel sagt nie was über Sex vor der Ehe, aber sie spricht ganz klar über Sexualität innerhalb und außerhalb der Ehe und nennt Sexualität außerhalb der Ehe Hurerei. Ich finde das sehr, sehr klare Worte, ihr Leute. Und dann sage ich mir auch, ja, aber in 3 Wochen wollen wir doch heiraten. Seid ihr verheiratet oder seid ihr nicht? Ein bisschen verheiratet gibt es genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Du bist ja, bist du nicht? Tuck. Ja, aber wir sind so kurz davor. Kurz davor heißt nicht drin. Hey, wenn ich bei euch an die Tür klingel und er macht die Tür weit auf und fängt an zu regnen, dann werde ich nass. Aber du stehst doch gerade mal 30 cm vor der Tür. Ja, vor der Tür. Ich brauche noch einen Schritt, dann bin ich drin, dann bleibe ich trocken. Die Bibel spricht über innerhalb und außerhalb und definiert ein innerhalb. Weil ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt. Was bedeutet denn Ehe? Und dann kam ich drauf, je mehr ich mich beschäftigt habe, kulturell gesehen, der Ritus, wie eine Ehe geschlossen wird, ist von bis. Aber in jeder Kultur, historisch gesehen ziemlich schon immer, hatte Ehe 2 Komponenten. Öffentlichkeit und Ausschließlichkeit. Es ist eine öffentliche Zeremonie, es ist ein öffentliches Bekenntnis, Vorzeuge, wir gehören jetzt zusammen. Und es ist eine Ausschließlichkeit, nämlich nur wir gehören jetzt zusammen. Ja, aber was ist mit Polygamie und so und Kultur? Auch da gilt das, da kann man es halt mit mehr wie einer Frau haben oder mit mehr wie einem Mann. Aber dieses ist es öffentlich und ist ausschließlich und man kann sich nicht einfach ohne Konsequenzen wieder trennen. Ja, aber, und das ist ja, hey, warum hat Satan, warum hat der Feind so ein Interesse dran, Ehe und diese Sache kaputt zu machen? Weil so ein Offenbarungscharakter drin liegt, der Leute. Weil so viel Segen da verborgen ist. Warum wollen jetzt Leute, dass eheähnliche Gemeinschaften als eingetragen werden wie eine Ehe, damit der Wert von Ehe vergeht? Als ich da auf diesem Standesamt eine Unterschrift geleistet habe, wusste ich, ab jetzt wird es richtig schwierig, meine Frau zu verlassen. Nicht, dass ich irgendeine Intention gehabt habe, weil ich bin so froh, dass sie mich genommen hat. So was Gutes finde ich nie mehr, das wird nicht mehr los. Also so blöd bin ich auch nicht. Aber ab da wusste ich, wenn wir uns jetzt trennen, wird es sehr schwierig. Es hat seine Vorteile, erstmal auf Standesamt gegangen, auf Finanzamt gegangen und Steuerklasse 3 eintragen lassen. Für meine Frau, weil die hat mehr verdient. Es hat Vorteile, aber Fakt ist, das ist was staatlich Anerkanntes und es gibt Schwierigkeiten, wenn man jetzt wieder rausgeht. Ab diesem Tag ist das so. Ein Tag vorher hätte es niemand gekratzt. Legal hätte es niemand gekratzt. Ja, aber emotional, ne, das ist dein Problem. Aber die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, der Staat stellt sich nicht dazu. In jeder Gesellschaft hat Ehe Öffentlichkeitscharakter und Ausschließlichkeitscharakter. Ja, aber vor Gott sind wir nicht verheiratet, wenn wir miteinander geschlafen haben, weil wir eins wurden und jetzt dann vom Herrn eins sind. Leute, die mich kennen, kennen das. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist amerikanische Zeichensprache und das ist ein Bulle. Ja, Leute, das ist so ein Blödsinn. Wir wollen doch nicht als Nachfolger Jesu, wir wollen uns doch nicht da die Dinge hindrehen, damit wir machen können, was wir wollen, weil dann ist keine Offenbarung da. Hört bitte nicht auf dem Appellohr und hört bitte keine Regel. Ich werbe um ein Verständnis für eine zutiefst von Gott gegebene, wunderschöne Sache, damit sie nicht mehr missbraucht wird in unserem Leben. Letztendlich, wie ihr mit eurer Sexualität umgeht, ist eure Entscheidung. Ich denke, es ist gut, wenn ihr ein paar Sachen wisst. Ich will nicht, dass ihr an was, was ihr eigentlich wertschätzt, ohne Ende rumlötet und weil ihr keine Ahnung habt, euch das Ding um die Ohren fliegt. Das nächste, was Jesus mir gezeigt hat, ist Johannes 15, 13. Johannes 15, 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, eine größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Lieben bedeutet, sein Leben zu verschenken. Wenn mir das bewusst ist und ich davon ausgehe, ich bin wertvoll, muss ich mich entscheiden, an wen verschenke ich mich? An wen verschenke ich mich? Und wie oft kann ich mich verschenken? Das habe ich, also wäre ich in die Kindergarten gegangen, hätte ich es im Kindergarten gelernt. Aber ich war nie im Kindergarten, aber es war ungefähr die Zeit. Das wusste ich nämlich schon, bevor ich in die Schule kam. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Wie oft kann ich mich verschenken, mich selbst wieder zurückhole und dann im anderen verschenke, mich selbst wieder zurückhole und im nächsten verschenke. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Was mir unglaublich viel gebracht hat, und da war ich schon inzwischen Ende 20, ein Verständnis zu entwickeln, ich bin wertvoll. Und ein Biss zu entwickeln, ich werde, muss ich anders sagen. Ich habe mir immer vorgestellt, so, wenn ich mal Sex habe, der wird unvergleichbar und einzigartig. Und dann habe ich mal gesagt, das kann ich sicherstellen. Und zwar ganz einfach. Ich werde einfach nur mit einer Frau Sex haben. Dann ist es unvergleichbar, ich habe keinen Vergleich und einzigartig, der einzige seiner Art. Passt, kriege ich hin. Durch die Gnade Gottes. Das war mein Ziel. Warum? Weil ich wertvoll bin. Und weil ich was unglaublich Wertvolles in mir trage, das kann ich genau einmal verschenken, meine Unschuld. In dem Bereich. Ich kann es genau einmal verschenken. Und ich hatte nicht vor, das wieder zurückzuholen. Punkt. Komischerweise, ich war 46, gerade noch, als ich geheiratet habe. Also einen Monat später bin ich 47 geworden. Wenn ich in Jugendlager und so Jugendcamps über solche Dinge gesprochen habe, dann habe ich dann gesagt, hey, ich war 46, als ich geheiratet habe und ich habe vorher mit keiner Frau geschlafen. Die Reaktion der 15-Jährigen aus dem Brennpunktviertel war Respekt. Das hat was tief in ihnen berührt, dass man das durchhalten kann. Die Reaktion war nett. Ist der komisch, ist der blöd. Die Reaktion war Respekt, dass jemand so es schafft, Werte zu leben. Aber was hat mir geholfen? Diese Dinge. Offenbarung hat mir geholfen, nicht Regel. Ich will in der Wille Gottes reinkommen, ich will in die volle Säge reinkommen. Ich will Gott. Und ich will verstehen, wozu Gott Dinge getan hat, warum er es gesagt hat. Und wenn ich sie nicht verstehe, oder noch nicht verstehe, vertraue ich Gott trotzdem, dass er es besser weiß. Okay? Erste Mose 2, 24 und Epheser 5, 31. Da ist eine Progression drin, habe ich gemerkt. Da sagt es, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ich glaube, bevor man, und das ist jetzt so ein Wort an die eher noch jüngeren Leute, bevor du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen, sexuell aktiv zu werden, musst du es schaffen, auf eigene Füße zu stehen. Du darfst nicht mehr von deinen Eltern abhängig sein. Weil erst dann bist du eigentlich bereit, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin doch so verliebt. Lern drüber zu herrschen. Weil du willst dich wie ein, du willst handeln wie ein Erwachsener, dann trag die Verantwortung wie ein Erwachsener. Dieses auf eigene Beine zu stehen, eigenständiges Leben zu führen, Vater und Mutter verlassen zu haben, finde ich unglaublich wichtig, auch für eine Beziehung, die in eine Richtung geht. Ich weiß nicht, wie ihr euch geht. Ich bin heilfroh, dass meine Frau Vater und Mutter verlassen hat, bevor wir zusammenkamen, weil mit denen möchte ich nicht verheiratet sein. Ich mag sie, ich liebe sie, aber verheiratet sein, mit denen will ich nicht. Und wenn da keine Loslösung gewesen wäre, genau das machst du nämlich. Wird seiner Frau anhängen. Das heißt, die Beziehungssicherheit, Ehe, die Beziehungszusage kommt vor dem Einswerden. Die Beziehungszusage kommt vor dem Einswerden. Die Beziehungssicherheit. Ja, aber wir haben, ja, aber ihr habt es nirgends festgemacht. Es hat keine Konsequenzen, es hat... Und dann kommt eins werden. Da ist eine Progression drin, die Gott von Anfang an so gesetzt hat. Jetzt ist die Knackpunktfrage, und da möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. bevor dann die große Anfrage kommt, die meistens nicht an uns direkt gestellt werden als Leitung, sondern die wir durch die Hintertür mitbekommen. Aber auch bei euch in der Gemeinde, das sind doch Jugendliche, die schwanger werden, die sich nicht dran halten, die sich... Und da sagt niemand was. Da macht niemand was. Das stimmt nicht. Dass niemand was sagt, stimmt nicht. Und dass wir da nicht reinarbeiten, stimmt auch nicht. Nur was ihr mitbekommt, ist, dass wir uns als Gemeindeleitung dafür entschieden haben, um mal das Bild zu benutzen. Wenn das Kind in der Brunne gefallen ist, versuchen wir es wieder rauszuziehen und schmeißen auch nicht auch noch Steh drauf. Wenn jemand sich für einen falschen Weg in der Hinsicht entschieden hat und jetzt Probleme hat, dann versuchen wir aufzufangen und zu helfen, mehr wie dass wir dann auch noch verdammen. Warum machen wir das? Weil der Römerbrief uns lehrt, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Umkehr leitet. Das heißt, da, wo was schiefgelaufen ist, wollen wir helfen und nicht noch Probleme draufpacken. In einer Situation, wo die Leute sowieso schon nicht damit zurechtkommen. Okay? Die Knackpunktfrage. Die Knackpunktfrage rund um die Entscheidungen, die wir treffen in diesem Feld. Die wirkliche Knackpunktfrage ist, vertraust du Gott? Vertraust du Gott in Fragen Sexualität? Das ist da, wo es für mich kippt, wenn man moralisch wird. Weil es geht nicht um Moral. Es geht nicht darum, dass Gott, der die Macht hat, eine Regel gesetzt hat und wehe dir, wenn du sie brichst. Es geht darum, zu entdecken und reinzukommen, was Gott eigentlich für uns hat. Ein Verständnis zu entwickeln für das, was dahinter ist, eine Offenbarung zu bekommen, eine Vision zu bekommen, um was es geht. Und unterm Strich uns nicht berauben zu lassen. Weil ja, man kann eine Schraubemutter mit einer Zange aufmachen. Geht. Nur machst du es zu oft, drehst die Schraube rund. Und die Kraft, die es eigentlich entwickeln sollte und die eigentlich drinstecken könnte, würdest du es richtig einsetzen, geht verloren. Ein Volk verwildert, wenn keine Offenbarung da ist, keine Vision für etwas, kein Blick hinter die Kulissen da ist, kein Bild zu was einfach was da ist. Aber gesegnet sind die, die ein Verständnis haben für die Ordnung Gottes und sich in dieser Ordnung bewegen. Ich habe so eine Leidenschaft für dieses Thema. Weil ich so lange gekämpft habe. Weil es gerade in diesem Bereich mir nicht gereicht hat, eine Regel zu haben. Und ich erlebt habe, wie Gott mich in Offenbarung führt. Und warum ist der Kampf so hart? Ja, weil das Potenzial des Segens so groß ist. Was man da alles lernt, dass man auf so viele Bereiche rüberziehen kann. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist genau die. Vertraue ich Gott? oder höre ich auf die Stimme, wie sie schon im Paradies von der Schlange kommt. Sollte Gott gesagt haben, komm, ess von dem Baum, ist viel besser. Es ist kein Appell, moralisch zu leben. Ich möchte in euch einen Appetit wecken für Offenbarung und nach der Offenbarung zu leben und den Segen zu erleben, der dann freigesetzt wird. Und ja, es ist ein Kampf. Aber jeder, der irgendwo mal gekämpft hat, weiß auch, wie gut es sich anfühlt, wenn man den Kampf gewinnt. Ich möchte noch zwei Dinge machen. Ich möchte keinen Aufruf machen in der Hinsicht, sondern ich möchte euch heimschicken. Macht das mit Gott aus. Ich hoffe, dass ihr das bisschen Offenbarung rüberkam. Und halte es nicht für eine Moralpredigt, weil ich stehe nicht auf Moral, aber ich stehe auf Erkenntnis. Macht es mit euch selbst aus. Aber zwei Sachen möchte ich noch sagen. Die Entscheidungen, die ihr heute trefft, gelten vor Gott. Wenn man merkt, man hat bis jetzt falsche Entscheidungen getroffen, sind die immer nur eine Vergebung weit weg. Das Kreuz ist für alles da. Und ich habe eine Frau persönlich gekannt, die bevor sie sich bekehrt hat, bevor sie zu Jesus kam, sagen wir mal so, Party war ihr zweiter Vorname, mit allem, was dazugehört. Und hat sie Jesus gefunden. Und eine ihrer Dings war, hey, ich hatte so viel Partner, ich habe mich durch so viel Bette geschlafen. Wie kann ich jemals in das reinkommen, was Gott da eigentlich hat und eine Ehe führe? Hat dafür gebetet und hat Gebet empfangen und hat Vergebung empfangen und dann hat sie einen Typ kennengelernt und die beiden haben geheiratet und die Wiederherstellung in ihr war so komplett, dass sie physisch wieder Jungfrau war. Das ist unser Gott. Auch Sünde und Verfehlungen im sexuellen Bereich möchte und kann er komplett aus unserem Leben rausnehmen, wenn wir uns entscheiden, ich möchte in deinen Wille kommen. Das ist die Hoffnung, egal wo ihr steht, egal was war bis jetzt. Ihr könnt heute eine Entscheidung treffen und sagen, ab heute handhabe ich es anders. Und Gott wird sich dazu stellen. Weil all unser Versagen, alle Zielübertretung, alle Zielverfehlung, die Bibel nennt es Sünde, wurde von Jesus am Kreuz getragen. Ich möchte keinen Aufruf machen, kommt mal nach vorne, wir legen euch Hände auf oder so. Was zutiefst eine Entscheidung ist, die dich angeht, dein Leben und deinen Herrn. Ich möchte nur dazu ermutigen, trifft die Entscheidung. Und ich möchte, aber zu einer Entscheidung möchte ich aufrufen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.
lieber, und ich erhebe dich.